Die meisten Menschen denken, dass Albträume etwas Schlechtes sind. Aber wie wir gleich lernen werden, ist, dass sie eine sehr, sehr wichtige Funktion für unsere mentale Gesundheit haben. Stress insgesamt, Angstzustände, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, PTBS, aber auch andere psychische Gesundheitszustände sind sehr oft der Grund, dass wir unserem Unterbewusstsein im Schlaf Hausaufgaben mit auf den Weg geben. Wir sind in dieser REM-Schlafphase nicht in der Lage, Epinephrin auszuschütten. Ein Albtraum liegt tatsächlich dann vor, wenn diese... Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über 3 Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf und Ab Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe über Obst, Gemüse und Co. Zu uns nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel essen, damit ich meinen Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Und ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt, ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com/aufundab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch 5 sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Herzlich willkommen zum Auf und Ab Podcast. Ich möchte heute wieder über ein Thema sprechen, zu dem ich sehr, sehr oft eine Frage gestellt bekomme, und zwar diese hier. Chris, wie werde ich meine Albträume los? Das ist etwas, was wirklich sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Und ich habe diese Episode ausgewählt, weil es ganz viele Missverständnisse und Unwissenheit um das Thema gibt. Und eins davon gleich vorweg. Die meisten Menschen denken, dass Albträume etwas Schlechtes sind. Aber wie wir gleich lernen werden, ist, dass sie eine sehr, sehr wichtige Funktion für unsere mentale Gesundheit haben. Wir werden erstens darüber sprechen, was ein Albtraum eigentlich ist und was er vor allem auch nicht ist, denn hier gibt es auch viele Verwechslungen bei den Menschen. Wir werden über die wesentlichen Gründe sprechen, warum Menschen Albträume haben. Wir werden über die physiologischen und psychologischen Grundlagen sprechen und wir werden vor allem darüber sprechen, was wir, wenn notwendig, dagegen tun können. Wir werden einen konkreten Therapieansatz besprechen, der genau für die Behandlung von Albträumen gemacht ist. Okay, dann lass uns mal starten und eine Definition für Albträume ableiten. Im Volksmund, oder zumindest das, was ich von Menschen, die das beschreiben, hören, wird der Begriff Albtraum sehr, sehr häufig für Träume verwendet, die sehr, sehr aufreibend sind und die negativ, die sehr emotional sind. Aber man muss festhalten, dass die meisten von diesen Träumen, die in Anführungsstrichen nur negativ, vielleicht beängstigend und emotional intensiv sind, dass das noch kein Albtraum ist. Ein Albtraum liegt tatsächlich dann vor, wenn diese sehr emotionalen, sehr negativen, sehr angsteinflößenden Träume immer wieder ein wiederkehrendes Verhaltensmuster haben. Das heißt, oft wissen die Betroffenen eigentlich schon, sie erkennen im Traum schon diesen Traum wieder und sie wissen, wie dieser Traum typischerweise enden wird. Und die einzige Exit-Strategie, die man aus so einem Traum dementsprechend entwickelt hat, ist das Aufwachen. Und genau da liegt das Problem, wie wir gleich sehen werden. Themen, die sich in so einem Traum wiederfinden, gibt es zuhauf. Und ganz, ganz wichtig, bitte lasst euch nie von solchen Traumdeutern irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, übers Ohr hauen, die sagen, Objekt A heißt immer dies oder Objekt B heißt immer jenes. Das stimmt nicht. Die Träume kommen aus uns von innen heraus, aus unserer Seele, aus unserer Psyche. Deshalb, wenn ein, ich sag gleich ein paar Beispiele zu mir, spielt eine Tatanbahn, so eine, wie man in der Schule immer hatte, hat in einem meiner Albträume immer eine wichtige Rolle gespielt. So, für mich war das ein Objekt eines Albtraumes, für eine andere Person kann das der Ort der Ziele, Träume und Wünsche sein, wenn man zum Beispiel eine Leichtathletik-Karriere verfolgt. Also es ist völlig falsch, dass bestimmte Objekte immer auf eine bestimmte Angst oder auf ein Muster hinweisen, sondern es ist sehr, sehr persönlich. Und trotzdem kann man festhalten, dass bestimmte Verhaltensmuster bestimmte Themen immer wieder eine Rolle spielen, wie Fallen zum Beispiel oder verfolgt werden oder bei etwas versagen. Viele von uns kennen vielleicht einen Traum, der noch aus der Schulzeit herrührt, dass man vielleicht in eine Prüfung geht und nicht vorbereitet ist. So ist etwas, was häufig passiert. Verletzungen oder sogar der Tod spielen in Albträumen oft eine Rolle. Auch der Verlust von Kontrolle, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht ist etwas, was oft in Albträumen wiederkehrt, oder auch so eine bedrohliche Umgebung, das Gefühl, gefangen zu sein. Aber das sind alles Gefühle, das sind nicht Dinge oder Objekte oder Gegenstände. Deshalb lasst euch da nicht verrückt machen, dass ein bestimmtes Objekt immer eine bestimmte Bedeutung hat. Ein Albtraum, den ich nicht mehr jetzt habe, aber ich sag mal so in meiner späten Jugend, in meiner frühen Arbeitszeit, war immer der folgende. Ich stand, wie gesagt, auf so einer Tatanbahn, so einer Leichtathletik-Rennbahn, diese roten, und war im Startblock und der Start ging los und ich wollte lossprinten und ich habe mich wie in Zeitlupe gefühlt. Alles hat mich nach hinten gezogen. Es war schwer. Meine Füße sind in dieser Bahn kleben geblieben und hängen geblieben, wie in so einem ganz zähen Moor oder in so einem Sumpf. Dieser Traum hat mich Jahre und Jahre und Jahre verfolgt. Und meine einzige Exit-Strategie, mein einziger Ausweg aus diesem Traum war tatsächlich immer aufzuwachen. Und es liegt jetzt fast auf der Hand, was der innere Treiber oder die innere Motivation für diesen Traum ist, komme ich gleich noch zu. Aber Gründe für Albträume sind sehr, sehr häufig Dinge, die in unserer oder fast ausschließlich, die in unserer Seele, in unserem Unterbewusstsein für irgendeine Art von Unzufriedenheit, von Stress, von Aufregung führen. Das heißt Stress insgesamt, Angstzustände, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, PTBS, aber auch andere psychische Gesundheitszustände sind sehr oft der Grund, dass wir unserem Unterbewusstsein im Schlaf Hausaufgaben mit auf den Weg geben. Und bei manchen Menschen ist es auch so, dass sie einfach von der genetischen Veranlagung eher prädestiniert dafür sind, intensivere Träume und Albträume zu haben. Andere sind das eben nicht. Bevor wir jetzt darauf kommen, wie wir diese Albträume behandeln können oder sie managen oder lindern können von der Intensität her, lass uns nochmal kurz über die Schlafarchitektur sprechen, wann diese Träume stattfinden und was die Evolution auch mit dieser Funktion des Traumes eigentlich verfolgt hat. Ich habe zu dem Thema REM-Schlaf schon mal eine eigene Episode gemacht. REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist die Phase, in der sich unsere Augäpfel sehr, sehr schnell bewegen, obwohl die Augenlider geschlossen sind. Das ist die Phase, in der wir sehr lebhaft und sehr intensiv, sehr emotional aufreibend träumen. Es gibt noch den Tiefschlaf und den Leichtschlaf. Auch in diesen Phasen finden Träume statt, aber eben die intensivsten, die finden tatsächlich in dieser REM-Schlafphase statt. Und ich verlinke diese Episode nochmal in den Shownotes, also hört da nochmal rein, da geht es um alle Details rund um das Thema REM-Schlaf. Hier nochmal ein paar wichtige Fakten. Unsere Gehirnwellen in dieser REM-Schlafphase, wenn wir uns die ansehen, die sind viel weniger ähnlich zu der Tiefschlaf- und der Leichtschlafphase, was man eigentlich glauben könnte, denn es ist ja auch eine Schlafphase, sondern sie gleichen von der Frequenz viel eher dem Wachzustand. Und das entspricht ja auch dem Erleben. Intensive Träume fühlen sich tatsächlich wie Wachsein an. Das ist auch der Grund, warum unsere Muskeln in dieser REM-Schlafphase gelähmt sind, paralysiert sind, mit Ausnahme dieser Augenmuskeln, weil die bewegen sich. Denn sonst bestünde die Gefahr, dass wir die Träume, die wir erleben, auch tatsächlich ausleben. Und deshalb ist unser gesamter Körper, außer die Augenmuskeln und die Atemmuskulatur, die ist tatsächlich paralysiert. Ein weiteres Fakt dieser REM-Schlafphase ist, dass wir unsere Körpertemperatur nicht regulieren können in dieser Zeit, im Unterschied zu anderen Schlafphasen. Das heißt, da sind wir dann auch sehr reaktiv und sensibel auf zu viel Hitze oder zu viel Kälte. Und wir sind nicht in der Lage, und das ist, deutet auf einen der wesentlichen Funktionen von diesem REM-Schlaf hin, wir sind in dieser REM-Schlafphase nicht in der Lage, Epinephrin auszuschütten. Epinephrin ist molekularbiologisch das gleiche wie Adrenalin, also wir können ganz vereinfacht sagen, das Angsthormon. Und in dieser REM-Schlafphase sind wir eben nicht fähig, dieses Hormon auszuschütten. Wie gesagt, alle Details dazu nochmal in der Episode zum REM-Schlaf. Wenn ihr diese Episode fertig gehört habt, geht gerne da nochmal rein, um da weitere Fakten zu kriegen. Aber diese Tatsache, dass wir nicht fähig sind, Epinephrin auszuschütten, die hat weitreichende positive Konsequenzen. Denn im REM-Schlaf, wenn wir diese emotional aufreibenden Erlebnisse leben und wieder durchleben und wieder durchleben, dann findet emotionale Verarbeitung statt. Wenn ihr diesen Podcast verfolgt, dann wisst ihr, dass im Tiefschlaf die körperliche Erholung stattfindet und im REM-Schlaf die emotionale Erholung. Man spricht in der englischsprachigen Fachliteratur auch über die REM-Schlafphase als die Overnight Psychotherapy, also die Übernacht-Psychotherapie, die alle von uns eingebaut haben. Dafür müssen wir keinen Psychologen kontaktieren, nicht ewig auf einen Termin warten, sondern wir haben jede Nacht wieder die Chance, diese emotionale Verarbeitung zu kreieren. Und das Stichwort, was hier immer in der Literatur fällt, ist dieses Cutting off the Edges. Das heißt, durch das Träumen und Wiedererleben in der Abwesenheit von Epinephrin, dem Angsthormon oder dem Angstmolekül, wird diesen Erlebnissen, die wir verarbeiten müssen, mit jedem Mal mehr und mehr die emotionale Schärfe genommen. Das heißt, wir verarbeiten es, bis es irgendwann mal nicht mehr wirklich so intensiv ist, wie es kurz nach dem Erleben entsprechend war. Das heißt, ich sagte, viele Menschen kommen zu mir und fragen, hey Chris, wie werde ich meine Albträume los? Und wenn ich dann frage, wie sieht so ein Albtraum denn aus? Und da kommt eben nicht diese Definition von einem echten Albtraum, kein wiederkehrendes und sehr, sehr emotional intensives Empfinden, dann ist meine Antwort erstmal gar nicht. Sei dankbar, dass du diese REM-Schlaf, diese Traumfunktion hast, denn das ist dein wichtigster Pfeil im Köcher, um mental gesund zu bleiben. Menschen, die verschiedene Substanzen konsumieren, Alkohol zum einen, aber auch THC, also Joints rauchen, die berichten regelmäßig, dass sie nicht mehr träumen. Und das lässt sich tatsächlich auch im Brainscan feststellen, dass Menschen unter THC-Einfluss sehr wenig bis gar keine REM-Schlafphasen haben. Und das initiiert natürlich einen fatalen Teufelskreislauf, weil oft diese Menschen, und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber oft konsumieren Menschen Substanzen wie THC, wie Alkohol, weil sie gewisse emotionale, mentale Herausforderungen haben. Und wenn sie durch den Konsum dann auch noch das wesentliche Ventil, die wesentliche Mechanik, die wir in uns eingebaut haben, um mit diesen mentalen Problemen umzugehen, auch noch deaktivieren, dann wird die Kerze, wie man so schön sagt, natürlich von zwei Enden entsprechend abgebrannt. Aber trotzdem, es heißt nicht, dass man sich mit diesen emotionalen Träumen abfinden muss, sondern wenn man merkt, dass man sehr, sehr lebhaft träumt, dass viele negative Emotionen im Spiel sind, dann ist das ein Indiz, dass man sich überlegen kann, was füttere ich meinem Geist, meinem Unterbewusstsein über den Tag verteilt eigentlich so dass ich ihm für die Nacht diese vielen Hausaufgaben mitgebe. So kann man das grob sagen. Das heißt, Ziel ist nicht, die Träume abzuschalten in diesem Fall, sondern Ziel ist, die Themen als Indikatoren zu identifizieren, um zu sagen, okay, wo kann ich tagsüber an meinem Leben, an meinem Input auf mein Nervensystem arbeiten, damit ich nachts eben nicht mehr so viel Therapiebedarf entsprechend habe. Lassen wir ein paar Fakten zum Thema Träume, Albträume insgesamt nochmal sammeln. Wir haben Menschen, wird typischerweise geschätzt, dass wir so pro Nacht 50 bis 100 Träume haben. Aber, und jetzt kommt's, weil auch diese Frage höre ich oft, Chris, ich kann mich nie an meine Träume erinnern, träume ich gar nicht? Nein, erinnern können wir uns typischerweise nur an ein, zwei, vielleicht drei Träume. Manche eben auch gar nicht, denn wir müssen aus einem Traum aufwachen, um uns daran erinnern zu können. Ich sage das nochmal, wir müssen aus einem Traum aufwachen, um uns daran erinnern zu können. Sonst vergessen wir ihn sofort wieder. Und je emotionaler ein Traum ist, da sage ich wahrscheinlich nichts Neues, aber desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns daran erinnern. Aber Träume generell sind nicht zum Erinnern gemacht. Es ist, wie gesagt, eher dieses Verarbeitungsventil. Das ist etwas, was wir gar nicht wollen, dass wir es zu sehr mit unserem Wachzustand verwechseln, sondern von der Evolution ist eine klare Trennung zwischen dem Erleben tagsüber und der emotionalen Verarbeitung nachts gegeben. Aber wenn wir eben aufwachen und dann erinnern wir uns, aber wir brauchen dieses Aufwachen auch, um uns zu erinnern. Beispiel dazu. Die meisten Menschen, die schon mal Fieber, auch höheres Fieber gehabt haben, werden erlebt haben, dass sie intensiver und heftiger träumen. Dieses Stichwort Fieberträume. Der Punkt ist aber, wir träumen mit Fieber nicht mehr. Also das Fieber an sich hat keine auslösende Wirkung, dass wir mehr träumen, sondern unser Schlaf wird dadurch fragmentierter, also geteilter. Wir schlafen nicht so lange durch am Stück, durch die erhöhte Körperkerntemperatur. Das heißt, wir wachen häufiger auf und dadurch erinnern wir uns häufiger an diese Träume. Ganz ähnlich ist, wenn uns zu kalt ist, auch dann schlafen wir nicht, dann sind wir nicht im Gleichgewicht, in der Homöostase, und auch dann ist unser Schlaf fragmentierter, zerklüfteter, und auch dann kann es sein, dass wir uns eben stärker an diese Träume, die sonst auch stattfinden, aber wir uns eben stärker erinnern. Noch ein weiterer Fakt, wenn wir über Fieber sprechen, ist tatsächlich, lässt sich feststellen, dass oft die REM-Schlafphasen, also die Phasen, in der die intensiven Träume stattfinden, während des Fiebers ausgedehnter sind, weil wir eine höhere Körpertemperatur haben. Und ich hatte es gesagt, in der REM-Schlafphase fehlt uns die Fähigkeit, unsere Körpertemperatur zu regulieren. Und wenn wir quasi durch das Fieber länger warm sind, dann erhöht sich auch die Zeitdauer, in der wir träumen können. Das heißt, es ist nochmal ein indirekter Effekt, warum wir, wenn wir Fieber haben, tatsächlich auch mehr träumen können, weil diese Traumphase, die REM-Schlafphase, häufig einfach länger dauert. Okay, das heißt, wir haben bis jetzt gesprochen, wenn man nur in Anführungsstrichen diese sehr intensiven, auch gerne mal ängstlichen Träume hat, aber die nur das Erlebte des Tages verarbeiten, dann ist das noch kein Albtraum und noch kein Grund zur Sorge, sondern wir können dankbar sein, dass dieses Ventil funktioniert, und wir sollten möglichst keine Substanzen zu uns nehmen, die diese Funktion abschaltet. So. Bei manchen Menschen ist es aber trotzdem so, dass diese Definition eines Albtraumes zutrifft. Das heißt, ein sehr intensives, sehr bedrohliches und vor allem wiederkehrendes Muster, es gibt keine feste Definition, wann es kritisch wird, aber ich persönlich würde sagen, wenn es mehrmals die Woche stattfindet, vielleicht sogar mehrmals pro Nacht, dann ist das etwas und eben dieses wiederkehrende Muster hat, wo man tatsächlich handeln kann. Und vor allem, wenn das Wiedereinschlafen, das Aufwachen nachts ist gar kein Problem, ist völlig normal. Auch das überbewerten Menschen. Sie sagen, oh, ich bin ein, zweimal aufgewacht, denken, ihr Schlaf sei zerstört. Nein, Menschen wachen typischerweise zwischen 5 und 20 Mal auf pro Nacht, sind sogenannte Micro-Arousals, Arouse, Aufwachen im Englischen, Mikro, Kleine, aber wir erinnern uns typischerweise gar nicht dran, von daher, da ist alles in Ordnung. Aber wenn durch diese Albträume das Stresslevel, damit Adrenalin, Cortisol vielleicht so hoch ansteigt, dass wir nicht wieder einschlafen können, dann ist es etwas, was Menschen wirklich die Lebensqualität, die Erholung in der Nacht und damit auch die mentale Gesundheit über Zeit tatsächlich auch gefährdet. Und für genau diese Situation gibt es eine Reihe von sehr, sehr effektiven Behandlungsmöglichkeiten. Und heute möchte ich eine davon vorstellen, die für viele Menschen sehr, sehr effektiv ist. Und Achtung, was ich jetzt sage und erklären werde, das ersetzt für Menschen, die wirklich von intensiven Albträumen betroffen sind und wirklich leiden, das ersetzt keine Begleitung durch einen professionellen Spezialisten, durch einen Psychologen. Aber ich möchte trotzdem die Grundlogik vorstellen, um Menschen Hoffnung zu geben und zu verstehen, wie man diese Themen angehen kann. Und diese Behandlungsmethode, diesen Therapieansatz, den ich vorstellen möchte, der heißt, ist ein englischer Fachbegriff, IRT, ist eine Abkürzung für Imagery Rehearsal Therapy, also ganz frei übersetzt Bildvorstellungstherapie. Aber wir bleiben bei dem Begriff IRT, also Imagery Rehearsal Therapy. Das ist eine kognitive Verhaltenstherapie, die ursprünglich für die Behandlung von PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, entwickelt wurde. Aber man hat auch gesehen, dass es für ganz andere Anwendungsfälle wie Depressionen, wie Angstzustände und eben auch für Schlafstörungen wie nächtliche Albträume entsprechend sehr, sehr effektiv funktioniert. Diese Therapieform hat 4 Schritte und die gehen wir jetzt mal durch. Schritt 1 ist Traumprotokollierung. Das heißt, wir wollen den Albtraum aufschreiben, auf Papier aufschreiben, nicht nur zu versuchen, ihn zu memorieren, ihn zu behalten, sondern wirklich aufzuschreiben. Und wichtig ist hier direkt nach dem Aufwachen. Denn ich sagte, diese Träume sind von unserem Gehirn nicht dafür gemacht, dass wir daran denken. Also das Gehirn ist sehr gut darin, diese auch schnell wieder zu vergessen. Vor allem wichtige Details. Deshalb meine Empfehlung ist, nicht erst auf die Toilette gehen, nicht erst das Handy checken oder etwas. All diese Einflüsse des Wachzustandes werden diese Eindrücke überschreiben, weil sie von der Priorisierung wichtiger für uns sind. Deshalb ist meine Empfehlung, einfach ein Notizbuch oder ein Blatt Papier oder sowas direkt nebens Bett legen und sobald man aufgewacht ist, dann wirklich so genau wie möglich mit allen Details, die einem einfallen. Wie hat man sich gefühlt? Was hat man gesehen? Was hat man vielleicht gerochen? Oder was auch immer? Gab es Menschen? Wurde etwas geredet? Was hat man gehört? So präzise wie möglich diesen Albtraum zu protokollieren. Und je genauer das passiert, desto besser können wir dann nämlich in Schritt 2 gehen. Und Schritt 2 ist die Identifikation des, und ich mache jetzt Anführungsstriche für die, die es jetzt hören, des Traumas. Und der Begriff Trauma ist hier wirklich in einer weiteren Definition zu sehen. Im Sprachgebrauch wird Trauma oft nur für sehr, sehr belastende, sehr intensive Schicksalsschläge genutzt. Aber in dieser Diskussion ist Trauma so zu sehen, dass alles, was unsere Seele in irgendeiner Form aufwühlt und negativ belastet. Das heißt, Ziel ist hier aus diesem Protokoll, aus diesem Traumprotokoll, die beängstigenden, die aufwühlenden, die bedrohlichen Themen, Stellen, Objekte, Verhaltensweisen zu identifizieren. Und manchmal braucht man dann Spezialisten, der einen da so ein bisschen durchführt, aber ganz oft ist es auch wirklich glasklar, was das Problem ist, was das Beängstigende ist. So, und das im Protokoll entweder farblich markieren oder nochmal separat aufschreiben unter Schritt 2 und das wirklich aufschreiben. Schritt 3, jetzt wird's richtig spannend. In Schritt 3 schreiben wir die Geschichte um. Wie ein Drehbuchautor oder ein Regisseur eines Filmes gehen wir an die emotionalsten Stellen, die wir in Schritt 2 identifiziert haben, und schreiben sie um in eine positive oder mindestens eine neutrale Wendung, um dieses Negative entsprechend rauszubekommen. Und auch hier ist es wichtig, wieder so detailliert wie möglich zu arbeiten. Das heißt, mindestens so detailliert wie das Traumprotokoll war, sollte jetzt auch in Schritt 3 die Wendung, die Alternative formuliert werden. Auch hier wieder so viel Gefühle wie möglich, so viel Details wie möglich einbauen, damit es die gleiche Augenhöhe bekommt. Also nicht nur, um in meinem Beispiel jetzt zu bleiben, in diesem, wo ich auf der Tatanbahn stehe und probiere zu rennen, aber alles geht leicht. Da wäre die Umschreibung wäre nicht, ich renne jetzt schnell, So, das versteht unser Gehirn nicht, sondern mein Beispiel in diesem Fall war, dass ich aus dem Startblock rausgehe, ich merke, wie meine Füße einsinken und ich setze mich in den Schneidersitz und verschränke meine Arme und gucke links und rechts, was ich um mich rum sehe. Das heißt, ich bin aus dieser für mich beängstigenden, wenn ich es jetzt erzähle, klingt es ja fast banal, aber ist ja oft bei Träumen so. Wenn es mit Emotionen im Albtraum verknüpft ist, dann wirkt es sehr, sehr beängstigend. Und ich habe in der Zwischenzeit auch verstanden, was es welche Ansatzpunkte in meiner Seele dafür verantwortlich waren. Aber mir zu Schritt 3 zurückzukommen. Das heißt, ich bin aus diesem Ich will schnell rennen rausgegangen, aktiv, habe dem Ganzen eine positive oder zumindest neutrale Wendung gegeben, dass ich gar nicht versuche zu rennen, sondern ich setze mich auf diese Bahn. Ich spüre, ich habe eine kurze Hose an in meiner Vorstellung, ich spüre, wie dieses Moorartige, dieses Zähe, die Unterseite meiner Oberschenkel, es ist ein warmes Gefühl, ein schön warmer Moor und ich genieße die Ruhe auf dieser weichen Tatanbahn. Das war meine persönliche Wendung, die ich in Schritt 3 diesem Traum gegeben habe. So, und wenn wir das fertig haben, und wie gesagt, hier ist meine Empfehlung, bitte nicht abzukürzen. Je besser diese Umschreibung, dieses neue Drehbuch ist, desto effektiver wird Schritt 4 sein. Denn Schritt 4 ist, daher kommt der Name eben, dieses Imagery Rehearsal. Das heißt, Rehearsal heißt ja Wiederholung im weitesten Sinne, also mentale oder das wiederholte Vorstellen. Bei Schauspielern spricht man auch von Rehearsal, wenn sie ihren Text durchgehen. Das heißt, wir wollen das neue Skript einüben. Und das funktioniert nur auf einem Wege und das ist Wiederholung. Das ist Übung. Das heißt, wir wollen dieses neue Skript in unserem Wachzustand kognitiv verfestigen. Und so nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis, wenn man es gut und vor allem über einen längeren Zeitraum macht, wird unser Gehirn sich im Traum dann an diese neue Wendung erinnern. Das heißt nicht, auch ich will hier keine falsche Erwartungshaltung kreieren, dass man das 5-mal macht und dann hat man nie wieder diesen Albtraum. Das ist nicht die Logik. Aber es gelingt uns, die Intensität und die Frequenz, die Häufigkeit zu regulieren. Das heißt, das Protokoll ist in Schritt 4 wie folgt. Man nimmt sich mindestens einmal am Tag vorm Schlafen gehen, aber idealerweise ein paar Mal häufiger. Jetzt werden viele denken, oh, wo soll ich die Zeit hernehmen? Aber Leute, wir reden hier über einen wichtigen Painpoint, den wir managen wollen. Das heißt, wenn man für solche Dinge keine Zeit hat, dann braucht man auch nicht wundern, wenn die Albträume immer intensiver werden. Also, mindestens einmal, idealerweise 2-3 Mal am Tag, sich ein paar Minuten Ruhe gönnen, vielleicht sogar die Augen schließen und wirklich so intensiv wie möglich in diese Geschichte, in diese neue Geschichte mit der positiven Wendung reinfühlen, sie durchdenken. Denn es muss ins Unterbewusstsein absickern, sonst funktioniert es nicht. Wenn wir es einfach nur, und ich würde es teilweise auch, nicht nur teilweise, sondern ich würde, wenn es geht, auch laut aussprechen, je mehr Sinne wir nehmen, dass wir es mal hören. Man kann es sich in seinem Handy einsprechen und immer mal wieder in der S-Bahn oder auf dem Weg in die Arbeit oder so auch immer wieder anhören mit der eigenen Stimme. Also nutzt jede Möglichkeit, diese neue Wendung eures Albtraumes im Wachzustand, im Bewusstseinszustand zu rehearsen, zu wiederholen, einzuüben und dann werdet ihr immer besser darin, es auch im Traum, im Albtraum dann entsprechend abzurufen. Und Ziel, wie gesagt, manchmal sehen wir, dass es über einen längeren Zeitraum wirklich komplett diese Albträume dann entsprechend weggehen. Vor allem, wenn man auch das, was ich vorher zu diesen Nicht-Albträumen, aber trotzdem sehr intensiven Träumen sagte, wenn man das auch als Signal nimmt, um zu verstehen, warum, was der Treiber, das innere Problem ist. Und das hatte ich auch, als ich mich mehr mit den Themen beschäftigt habe, eben für meinen Albtraum verstanden, warum ich geträumt habe, dass ich nicht vom Fleck komme. Denn das war ein Gefühl, was ich auch im Leben insgesamt zu dieser Zeit sehr stark hatte, dass ich zu langsam bin, dass ich zu wenige Dinge gewuppt kriege, dass ich einfach ja nicht vom Fleck komme im wahrsten Sinn des Wortes. Und als ich das auch in meiner Realität angefangen habe, umzustrukturieren, plus durch diese IRT dann an meinem Albtraum gearbeitet habe, bin ich es über Wochen, Monate entsprechend tatsächlich komplett losgeworden. Aber ein realistisches Ziel ist hier, wie gesagt, nicht sofort, dass es weg ist, sondern dass die Häufigkeit reduziert wird und eben auch die Intensität. Denn was passiert, wenn die emotionale Intensität weniger wird, dann wachen wir vielleicht auch nicht mehr auf, denn nicht mehr unsere einzige Exit-Strategie aus dem Traum ist das Aufwachen, sondern die positive Wendung. Und ihr versteht es jetzt, wenn wir nicht mehr aufwachen, dann erinnern wir uns auch nicht mehr daran und damit ist die mentale Belastung am nächsten Morgen, wenn wir eben aufwachen, nicht mehr so intensiv, weil wir uns seltener oder vielleicht irgendwann gar nicht mehr daran erinnert haben. Okay, das heißt, zwei Dinge sind mir wichtig, die ihr aus dieser Episode mitnehmt. Erstens, intensive, auch durchaus bedrohliche, ängstliche Träume sind per se erstmal nichts Schlimmes. Und bitte probiert nicht, euren Traum darum abzuknipsen, durch Alkohol, durch THC, durch was auch immer, sondern seid dankbar für diese Funktion, denn ihr wisst, dass diese Overnight-Therapy wird die emotionale Schärfe von diesen Emotionen immer weiter reduzieren, bis es irgendwann etwas ist, worauf wir mit Leichtigkeit gucken. Das ist diese mentale Verarbeitung, die uns sehr, sehr gut tut und ein wesentlicher Baustein für eine langfristige mentale Gesundheit ist. Erst wenn es dieses Kriterium eines Albtraumes erfüllt, sehr, sehr intensiv, sehr bedrohlich und wiederkehrendes Muster, dann lohnt es sich daran zu arbeiten. Und wir haben heute eine Therapieform, diese IRT, kennengelernt, wie das sehr, sehr gut funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was Albträume sind und wie wir sie bearbeiten und managen können. Wenn ihr das wertvoll fandet, würde ich mich richtig, richtig freuen, wenn ihr eine bis zu 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, auf Apple gebt. Und wir haben auch diese Woche wieder in unsere Zahlen geguckt. Wir sehen, dass von all den Menschen, die regelmäßig den Auf- und Ab-Podcast hören, nur ein Drittel der Menschen wirklich Abonnenten sind. Deshalb, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und dieses Format unterstützen wollt, die beste Unterstützung, die ihr uns zukommen lassen könnt, ist wirklich diesen Abonnieren-Knopf zu drücken. Denn je mehr Abonnenten man hat, desto interessanter wird das Format für viele andere Gäste, an denen wir dran sind, die wir davon überzeugen möchten, hier in den Podcast zu kommen, desto größer kann dieses ganze Format entsprechend wachsen. Wenn ihr Feedback habt, auf Spotify gibt es jetzt unter den Episoden diese Kommentierfunktion. Würden wir uns sehr freuen, wenn da Feedback reinkommt oder auch auf YouTube in die Kommentarfunktion, welche Themen euch interessieren, welche Gäste oder Gästinnen wir einladen sollen. All das bitte auf YouTube reinschreiben. Okay. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Wenn ihr in der Zwischenzeit mehr auf- und abhören wollt, wie gesagt, die Episode zum REM-Schlaf verlinke ich hier noch. Wir haben viele weitere Episoden rund um die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Und dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche und genießt das Auf und Ab eures Lebens.